Heute ist mir irgendwie nach einem doppelten Espresso, ich brauche was richtig Starkes und was länger anhält und deswegen machen wir heute den doppelten Espresso-Plausch mit Sergej Lochthofen. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Da bin ich immer gespannt, ob meine Batterie ausreicht dafür.
Muss ja ausreichen. Also ich fahre so von Leipzig nach Erfurt und höre Deutschlandfunk durchgehend.
Was sehr ordentlich ist, wenn man das macht.
Ja, das ist ja gut, im rauschenden UKW. Und wen höre ich? Sergej Lochthofen. Ich dachte, Mensch, radiofrei kann man das hier doch gar nicht empfangen. Und dann haben Sie geplaudert über das Mediensystem über 25 Jahre Mauerfall und wie sich die Medien im Osten und im Westen entwickelt haben. Das heißt, gesamtdeutsch ist da schon auch ein Interesse da und die Medien im Osten werden auch beobachtet?
Na, selbstverständlich. Ich meine, jeder versucht ja in seinem Bereich, ob Wirtschaft, Kultur, aber Medien sind natürlich auch ein Teil dessen. Was hat sich da getan? Was waren Hoffnungen da? Was waren Vorstellungen da? Ich war ja damals mittendrin in den Ereignissen. Wir waren damals die erste Reformzeitung hier im Osten, also die unabhängig wurde. Das hat schon, sage ich mal, Interesse erzeugt. Und wenn ich jetzt dran denke, dass damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung davon ausging, dass sie 80.000 Abonnenten hat, irgendwann mal im Osten, weil man natürlich wusste, dass wenn die Leute aus dem Osten nach Ungarn kamen oder irgendwo mal eine westdeutsche Zeitung bekamen, dann waren die begeistert. Aber das hat sich nicht erfüllt. Da hat mehrere Gründe dafür gegeben.
Gibt es denn nun explizit ostdeutsche Medien, die eine Prägung haben, wo man sagen kann, da ist irgendwie noch was von dem Charme und von der Idee des Aufbruchs eines der neuen Berliner Republik irgendwie geblieben, wo man sagt, da ist auch die Zeit der friedlichen Revolution noch irgendwie eingeflossen. Hat da was überlebt?
Nein, man kann ja nicht permanente Revolution machen, das ist nur für kleine Zirkel oder kleine Sekten so vonnöten. Das heißt also, viele haben sich angepasst, selbst Neue Deutschland sieht natürlich heute ganz anders aus als vor 25 Jahren und schreibt anders, auch wenn es immer noch seine Klientel hat, die nicht allzu groß ist. Das heißt, die Regionalzeitung, das Fernsehen, alles hat sich verändert, aber mit dem speziellen Blick darauf, dass die Lebenserfahrung von vielen Menschen, die ja noch in der DDR sozialisiert sind, anders ist als vielleicht von jungen Leuten, die heute gemischt ganz normal Deutsch sprechen.
Nun haben Sie auch in dem Interview im Deutschlandfunk angemahnt, dass der Blick von vielen westdeutschen Journalisten der eben von draußen ist und das jetzt immer noch so ist. Viele, also Journalisten schon, aber viele Menschen gar nicht aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gekommen ist, selbst nach 25 Jahren. Und dass es da immer noch so ein Drauf auf diesen Teil des Landes gibt.
Das war am Anfang sehr stark spürbar. Das waren alles Auslandskorrespondenten, die man geschrieben hat. Die Leute, die dann hier waren, haben auch Schwierigkeiten gehabt, sich in den Redaktionen Gehör zu verschaffen. Das ist beispielsweise auch in der Berichterstattung über die Ukraine im Augenblick wieder so. Das heißt, dass Leute, die vor Ort sind, die sich auskennen, oftmals in den Redaktionen nicht verstanden werden mit dem, was sie wollen. Das ist höchstwahrscheinlich ein Naturgesetz an dieser Stelle. Und sage ich mal, heute, ja, es gibt, wenn Sie die ganze Diskussion um Rot-Rot-Grün in Thüringen nehmen, was ja, sagen wir mal, sehr unterschiedlich Deutschland in Wallung hält, es gibt sehr unterschiedliche Sichten darauf. In Thüringen selbst sieht man es vielleicht entspannter als drumherum.
Na, dann kommen wir mal von den Medien, da ließ sich ja einiges noch berichten und erzählen, zu dem historischen Ereignis 25 Jahre Mauerfall. Das ist ja nun gefeiert worden mit Luftballons und vielen Gedenkveranstaltungen, Informationsveranstaltungen und hunderte von Sendungen. War das auch in Ihrem Leben das Einschneidendste, was Sie so historisch miterleben durften?
Ja, gar keine Frage, vor allem ein Vorgang, den man so nicht erwartet hat. Also ich rede nach wie vor ganz offen darüber, für mich bleibt es ein Wunder. Erstens, das passiert. Zweitens, wir sind dabei. Drittens, es wird nicht geschossen. Viertens, auch an anderen Stellen in der Welt verändern sich die Situation, ohne dass größere militärische Konflikte stattfinden, was wir so bei der Hochrüstung von NATO und Warschauer Vertrag nicht hätten erwarten können. Also wenn Menschen wissen wollen, wie ein Wunder aussieht, ist es für mich wirklich vor 25 Jahren passiert. Und da ist der 9. November mit Sicherheit das eigentliche Datum. Ich vermute mal, uns steht ja noch ein 25. Jahrestag der Einheit bevor. Also wir kommen aus den Feiern nicht mehr raus. Erinnert schon fast ein bisschen an die alte DDR. Da haben wir auch immer laufend irgendwelche großen Jubiläen feiern dürfen. Ja. Aber der 9. November und der Mauerfall ist schon entscheidend gewesen.
Im Rückblick haben sich ja nun jetzt viele geäußert, von Wolf Biermann bis Gorbatschow, wo sich Biermann ja eher zu Rot-Rot-Grün geäußert hat, zu einem ganz anderen Anlass. Da gibt es jetzt eine krude Mischung. Die Regierungsbildung in Thüringen hat plötzlich noch eine ganz andere historische Dimension und wird eingebunden in die Debatte um den Mauerfall.
Das ist wirklich spannend, dass unser kleines Ländchen, was eine liebenswerte, nette Provinz ist, plötzlich so in diese Ereignisse hineingerät. Das ist natürlich ein historischer Zufall, dass es gerade jetzt in diesem Herbst passiert. Und möglicherweise, Ramelow ist ja noch nicht durch, schauen Sie mal, da läuft ja auch eine kleine Schmutzkampagne gegen ihn mit diesen Autogeschichten auf Seite 1. Da müssen sich alle aufpassen, dass sie sich nicht selbst bekleckern bei so einer Sache, weil Menschen mögen natürlich sowas nicht, wenn es dann so ganz so billig wird. Aber insgesamt, sage ich mal, ist es schon richtig. Es ist die Frage auch nach 25 Jahren, was hat sich verändert, was ist wirklich real, was ist nur gedacht. Und insofern verstehe ich auch voll und ganz die Emotionen auf beiden Seiten. Der Biermann ist ja nochmal richtig, hat nochmal richtig durchgeladen. Sein Lied ist ja unbenommen eins der besseren seiner und eines, das unserer Zeit ja auch stark damals beschreibt. Dass er dann sich so ins verbale Gefecht stürzt, wird nicht jedem gefallen haben. Manche haben manchmal auch ein unangenehmes Gefühl. Er ist ja schnell selbstgefällig auch an solchen Stellen, also reißt wieder alles ein, was er gerade aufgebaut hat. Aber er hat natürlich mit diesem Ausfall auch dafür gesorgt, dass überhaupt jemand so eine Festveranstaltung zur Kenntnis genommen hat. Ansonsten hätten wir uns ja nie darüber unterhalten müssen.
Mhm. Gorbatschow hat sich auch geäußert. Das ist ja ein wichtiger Mann gewesen. Ohne Gorbatschow hätte es wahrscheinlich, zumindest die Zustände haben es ja dann erlaubt, wäre die Maueröffnung nie passiert.
Na, ich sage jetzt mal, die Reihenfolge der Ereignisse verwischt sich. Inzwischen sind es ja die Widerstandskämpfer im Osten, die sagen, wir haben sie eingerissen. Nein, nein. Die Reihenfolge ist ziemlich klar, die gefällt den meisten nicht, aber die ist so. Punkt 1, Amerika hat die Russen totgerüstet. Das heißt, die ganze Zeit, die 70er, 80er Jahre, war ein wirtschaftlicher Niedergang in diesem Land. Die Menschen waren schlecht versorgt. Das heißt, von innen heraus ist die Sowjetunion schwach geworden. Zweitens kam dann ein neuer Mann, der nachdem mehrere etwas ältere, fast auf der Barre, sag ich mal, zu Generalsekretären gewählt worden sind, den Tschernenko, den kennt schon kein Mensch mehr. Und das war dann die äußere Voraussetzung, dass überhaupt etwas im Ostblock passieren konnte. Sonst, sage ich mal, glaube ich schon, dass die DDR noch ein Stückchen weitergemacht hätte, wenn die Russen gesagt hätten, ja, wir lassen die Panzer rausrollen, wenn es zum Konflikt kommt. Also das waren die wesentlichen Voraussetzungen. Und dann kam natürlich eine Situation in einem Land dazu, dass sich engagiert Menschen auf die Straße bewegten und sagten, jetzt ist Schluss.
Also es ist einmal immer eine Gemengelage, eine historische, wenn es die Schwächung der Sowjetunion nicht gegeben hätte und die nicht von dem Teil von Deutschland abgelassen lassen hätten, die DDR hieß, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Und innenpolitisch hat sich auch da einiges zusammengebraut. In der DDR gab es...
Wissen Sie, Herr Rose, ich glaube, wenn die Sowjetunion die Versorgungslage der DDR gehabt hätte, oder den Lebensstandard der DDR, dann hätten wir heute noch die Sowjetunion und vielleicht auch noch die DDR. Dann hätten die nämlich gedacht, sie sind schon fast im Kommunismus angekommen. Aber Ende der 80er Jahre war es so, dass man selbst nach Brot wieder nach Butter anstehen musste. Butter gab es fast nicht. Das heißt, die einfachsten Dinge in der Sowjetunion für die Versorgung nicht da waren. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass man versucht hat, die ganze Zeit mit dem Amerikaner gleichzuziehen, dass das die Potenziale des Landes völlig überzogen hat. Mhm. Haben wir heute auch ein bisschen wieder.
In dem historischen Rückblick scheinen es dann immer doch nur die Menschen, oder das heißt nur die Menschen mit den Kerzen gewesen zu sein, die demonstriert haben, die ja auch nicht die Masse der Bevölkerung war. Es waren zwar relativ viele, aber die meisten haben ja am Ende doch zugeschaut und haben sich dann gefreut.
Ja, selbstverständlich. So sind Revolutionen. Das sind immer nur 5-6%, die dann aktiv werden. Wenn aber die Voraussetzungen, da müssen Sie mal Lenin nochmal nachlesen, wenn die Voraussetzungen da sind, die revolutionäre Situation, dann genügt natürlich auch so eine Initialzündung. Insofern ist Ihnen zu danken. Ich meine, es wusste ja niemand am 9. Oktober in Leipzig, ob wirklich geschossen wird, ob geschlagen wird, was passiert. Das heißt, da mutig genug zu sein, auf die Straße zu gehen, das verdient hohen Respekt. Und alles andere, was danach kam, ist auch nicht einfach gewesen, aber letztlich schon die Folge. Und wie dann die Mauer geöffnet worden ist, das bleibt ja nach wie vor ein Spaß in der Geschichte, ja, sage ich jetzt mal von der ganzen Art und Weise. Aber so ist Geschichte. Ich glaube, da oben über uns sitzen und wachen auch ein paar Witzbolter.
Mhm. Naja, hat er für die Menschen natürlich einiges an Veränderungen gebracht. Ich traue diesem alten Land nicht hinterher, aber es gibt ja doch noch genügend Menschen, die nach 25 Jahren sagen, ach naja, war nicht alles schlecht und DDR hatte auch gute Seiten und so weiter. Da wird dann die Debatte sehr schnell emotional und persönlich?
Das kann man durchaus machen. Natürlich war die DDR zwar eine Diktatur, aber nicht ein Regime, wie es bei den Nazis war. Das heißt, die Menschen konnten durchaus sich ausweichend verhalten. Und wenn jemand nicht politisch war und wenn ihn das nicht gestört hat, dass er ständig das nachkauen musste, was ihm vorgekaut worden ist, dann hat er das auch nie als persönlich so nachteilig empfunden. Manche Menschen fühlen sich auch heute als kleines Rädchen, ja. Ich habe immer wieder Leute getroffen, die sagten, sie haben vor ihrem Geschäftsführer mehr Angst als vor dem Parteisekretär früher. Das heißt, dieses subjektive, persönliche Empfinden, das bleibt uns immer und man muss den Leuten auch nicht ausreden, dass es, sagen wir mal, im Nachhinein alles schlecht gewesen sein muss. Aber insgesamt saßen wir natürlich in einem kleinen Land fest, eingemauert. Es wurde geschossen, wenn wir nicht mitmachen wollten. Es wurden Menschen denunziert, es wurden Menschen ins Gefängnis gesteckt, es wurden Menschen verkauft. Denken Sie mal dran, die haben bis zuletzt die Menschen verkauft in den Westen für Devisen.
Dann müssen wir mal versuchen nachzuvollziehen, was da gestern auf dem Domplatz in Erfurt abgegangen ist. Also das war ja eine schwierige Sache. Martin Debes schreibt heute in der TA, dass Bodo Ramelow als Katalysator dient und dass wir uns alle wieder ein klein wenig beruhigen sollten. Aber 4000 Leute auf dem Domplatz, der Mittelstand, der CDU-Mittelstand hat eingeladen. War das zu erwarten? Hätten Sie das erwartet?
Na, hier geht es wirklich um sehr viel. Also die SPD hat ja letzte Woche, nachdem wir miteinander gesprochen haben und das vorausgesagt haben, ihre Entscheidung getroffen, 70%. Das ist schon eine klare, deutliche Aussage gewesen, dass man Rot-Rot-Grün machen möchte. Das ist ja wirklich eine weitreichende Frage, die nicht nur das Land hier verändert, sondern die ganze Republik. Sigmar Gabriel ist freudig aufgesprungen, hat Biermann gratuliert, natürlich auch als äußeres Zeichen. Übrigens hat er damit auch Angela Merkel dazu gezwungen, aufzustehen und ihm zu gratulieren. Aber das täuscht ja nicht drüber hinweg, wenn in Thüringen das halbwegs funktioniert, also pragmatisch funktioniert, hat die SPD perspektivisch wieder eine Option. Sonst ist sie auf immer und ewig Juniorpartner der CDU. Und das muss natürlich Anhänger der Union stören. Nicht nur, weil es jetzt, sagen wir, 25 Jahre später so eine große Symbolik hat. Denken Sie dran, 25 Jahre später in der Bundesrepublik, da saß im Parlament ein ehemaliges Mitglied des Politbüros der KPD und führte die SPD mit an und wurde dann Minister, innerdeutscher Minister, glaube ich sogar noch. Wenn Sie das bedenken, jemand, der bei Stalin noch in Moskau war, der aber dann natürlich nachgewiesen hat, dass er sich für Demokratie einsetzt und dass er ein Demokrat ist. Und wenn man das den anderen verwehrt, das wird natürlich auf Dauer hier nicht gehen. Emotionen spielen da eine große Rolle, Erinnerung spielt eine große Rolle, aber ich glaube, die Zeit ist schon stark drüber hinweggegangen.
Trotzdem war das für mich überraschend, dass dann wirklich die Rausrufe und Bodo Ramelow raus und Bodo geh heim und also so eine Geschichte, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten.
Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten ist ein KPD-Slogan, das heißt, das ist schon lustig, wenn dann die Union ihn skandiert, also. Aber es geht hier natürlich auch um vieles, da sage ich mal, Sie wissen ja, in den 25 Jahren ist hier die Union gewachsen bis in die tiefen Wurzeln hinein mit ihren Leuten, die auch eine Loyalität gegenüber dieser Union haben. Das heißt, sie fühlen sich schon beunruhigt, sie wissen nicht, ob sie morgen, wenn sie anklopfen beim Wirtschaftsminister, wer immer das sein mag, in gleicher Weise empfangen werden als Vertreter des Mittelstandes, wie es eben früher Fall gewesen ist, wo man fast zu Hause war in der Staatskanzlei. Also das ist schon eine Veränderung und insofern sage ich mal, ist es auch richtig, dass diese Emotion auch nach außen getragen wird. Solange das friedlich gemacht wird und nun nicht zu weit unter die Gürtellinie geht, gehört es zur Demokratie und das muss dann auch die SPD, das müssen dann die Linken und auch die Grünen austragen und auch aushalten.
Aushalten ist das eine, aber es ist natürlich schwer auszuhalten, wenn dann die NPD und freie Kräfte, rechtsextreme Kader dann mit aufspringen auf das Boot und dann irgendwie dann helfen zur Seite stehen. Das war zwar nur eine Minderheit, aber die waren da.
Ja, das ist klar, dass die Trittbrettfahrer immer dabei sind bei solchen Veranstaltungen in alle Richtungen. Das heißt also, das ist jetzt nichts Neues, ist auch nicht jetzt, sage ich mal, Thüringen-spezifisch. Das wird immer wieder passieren. Schauen Sie die AfD, die umgarnt natürlich die CDU, die jetzt ein bisschen, sage ich mal, alleingelassen sich fühlt in Erfurt. Wir sehen ja auch in der CDU gibt es Zerwürfnisse, die haben sich zwar jetzt ein bisschen geglättet, aber es geht ja schon darauf hinaus, dass just die AfD-Freundschaftsgruppe in der CDU an die Macht drängt. Das heißt, auch da überlegt man sich, ja, wenn die SPD mit den Grünen lenken kann, dann können wir vielleicht beim nächsten Mal mit der AfD, falls die noch da ist. Das heißt also, hier werden ganz neue Dinge gedacht. Und wir werden uns damit noch ziemlich auseinandersetzen müssen. Also da ist einiges in Bewegung gekommen. Was ich aber spannend finde, auch an dieser Sache, es gab ja im Vorfeld der Wahlen viele, die sagten, ja, ist ja sowieso alles eins und ich gehe nicht wählen, weil Alternativen fehlen. Das, es ist alles Unsinn. Hier geht es wirklich um viel in diesem Land. Das heißt, die meisten, die nicht zur Wahl gegangen sind, überblicken einfach politisch nicht, was passiert. Das heißt also, sie sind überfordert und deswegen gehen sie nicht zur Wahl oder sind zu schlicht in ihren Gedanken. Das heißt, jetzt haben wir die Situation, wie wir sie haben. Wenn 10-15% mehr zur Wahl gegangen wären, wäre eine ganz andere Situation.
Es heißt, es bleibt spannend und wir haben immer was zu diskutieren. Es sind turbulente
Zeiten.
Ja, nicht
so spannend. Ich meine, wir sind ja in einer seltsamen Situation. Thüringen ist ja klein. Ich meine, das ist ja nur mit Tendenz auf 2 Millionen ja nicht gerade ein großes Land. Aber wir mischen hier gerade die Republik auf. Das ist ja auch spannend.
Sehr spannend und deswegen haben wir nächsten Montag kurz nach 9 wieder jede Menge zu besprechen. Ich freue mich drauf und bis dahin eine schöne Woche. Sergei Lochthofen.
Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche.
Tschüss.